eine Stunde jetzt mal keine Schoko-Ostereier essen. Also das habe ich mir zumindest jetzt vorgenommen für diese Stunde. Ihnen ist es natürlich freigestellt, auch heute Morgen noch mal zu lang. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Guten Morgen. Machen Sie mit bei meiner Ostereier-Abstinenz jetzt?
Ja, mache ich sehr gerne. Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Darf ich aber auch ein Ei essen?
Oder? Ja, später dann. Okay. Später. Also für diese Stunde jetzt eben nicht. Also ich glaube, nachher geht das bei mir auch wieder. Frohe Ostern noch mal.
Frohe Ostern, gesegnetes Osterfest. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Ostern, Ostermontag, Ostereier. Das mit den Ostereiern hat ja eigentlich mit den Ereignissen in der Bibel nicht so viel zu tun, bis dahin eigentlich gar nichts. Also trotzdem ist es das Symbol für Ostern geworden. Und Ihre Kirche, Herr Bischof, die EGPO, die hat sogar Riesen-Ostereier durch die Lande geschickt, fahren lassen. Über 2 Meter sind die groß gewesen. Die sahen so ein bisschen aus wie Hinkelsteine, fand ich. Da dachte ich immer, die hätten vielleicht auch vor der Grabeshöhle von Jesus liegen können, vorgeschoben sein können. So sahen die auf jeden Fall aus.
Ja, da sind Sie ja sofort beim Kern der Sache, lieber Herr Wittke. So sind die Eier ja mal zum Ostersymbol geworden. Jedenfalls erzählt man es sich so, dass sie halt aussahen, naja, so ein Ei, gerade wenn das jetzt nicht ganz weiß ist oder so, dann sieht das ja zwischen Steinen, zwischen Kieselsteinen aus wie ein weiterer Stein. Und dann ist da aber plötzlich Leben drin. Und aus dem Stein kommt das Leben und Gott weckt das Tote, das Steinerne, wieder auf und rollt es zur Seite. Also, wie Sie das getroffen haben, wieder mal Respekt.
Ich wusste, da ist ja dann doch ja, viel. So, ganz, das ist ganz die Symbolik drin.
Aber hallo.
Ja, okay.
Insofern ist es schon auch in der alten Kirche zu einem urchristlichen Symbol geworden. Eben genau aus dieser Metapher heraus mit dem Stein. Also Treffer.
Gestern hatte ich von einem österlichen Happy End gesprochen und da haben Sie mir schon so erklärt, dass es ja eigentlich noch gar nicht das Ende ist, das finale Ende, sondern eigentlich erst so richtig losgeht, also mit der österlichen Freude. Von daher macht es ja auch ja unmittelbar Sinn, dass heute gleich nochmal weiter gefeiert wird, Ostermontag. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also ich weiß schon, da kommt noch was, wenn ich so an Himmelfahrt und Pfingsten denke. Wie geht's weiter?
Schöne Frage. Also erstmal 2 Tage feiern. Mhm. Das war so früher in der Antike bei den großen Festen, 2 Tage mindestens, die Hauptfesttage, damit es in der Zeit ohne Internet und Telefon auch wirklich überall angekommen war.
Das gab es damals noch nicht?
Nein. Danke, Sie haben ja wirklich heute hier die Osterwitze am laufenden Band. Also 2 Tage schon, damit alle zusammen feiern irgendwie. Und dann ja mindestens eine weitere Woche enge Festfreudenzeit und schließlich nochmal 7 Wochen, nicht wahr? Vorher 7 Wochen ohne und jetzt 7 Wochen mit österlicher Freudenzeit bis Pfingsten. Nach 40 Tagen, in der Tat, Sie sagen es, Himmelfahrt am 40. Tage und am 50. Pfingsten. 50 heißt Pentekoste und daher das Wort Pfingsten. Wie kommt das alles zustande? Ehrlicherweise sind das ja im Ursprung alles Saat- und Erntefeste gewesen, die Lebensrhythmen halt. Ausbringen der Frühsaat, Einbringen der Frühernte, Ausbringen der Frühjahrsfrüchte und so weiter. Das Leben im Rhythmus Gottes und dann eben auch das Leben im Rhythmus durch Gott bestimmt von dem Glück des neuen Lebens. So geht es immer weiter. War das jetzt Ihre Frage?
Ja, vor allem, liebe Kinder, es gab mal eine Zeit ohne Internet. Ja, Ostern ist schon ein tolles Fest. Menschen sind begeistert, feiern das gerne, Osterfrühstück, Eier verstecken. Ob sie nur an die Geschichte glauben oder nicht sogar. Mein Eindruck ist aber, dass Weihnachten immer noch deutlich größer gefeiert wird. Ich denke, da sind wir uns einig in dieser Einschätzung, Herr Bischof. Aber warum ist das eigentlich so? Warum? Weil von der Sache her ist es mit der Auferstehung nach dem Tod ja noch ein viel größerer Knaller als die Geburt eines Kindes. Auch schon tolles, aber.
Also, oder? Danke, dass Sie diese Frage nochmal reinbringen. Da kann ich natürlich auch nur spekulieren, aber vielleicht ist es genau so. Erstmal, Geburt ist das uns nähere Fest, das Kommen in die Welt hinein und das also dann Gott kommt in die Welt und das auch noch mitten in der Dunkelheit, das Kind, die Krippe, die Feier des werdenden Lebens. Womöglich ist das alles näher, wärmer, handfester als diese Verwandlung zu Ostern. Jesus ist ja irgendwie verwandelt, noch nicht berührbar. Eine der Ostergeschichten sagt ja auch, fass mich nicht an. Also irgendwie ist das mit der Frage der Realität doch noch eine sehr schwierige an der Stelle. Und deswegen für alle, die es so richtig greifen wollen, irgendwie fern. Der Verdacht also, es könnte nur eine Idee oder ein Gedanke sein, liegt dann wieder nah und schon ist der Zweifel größer. Also eigentlich doch ganz verständlich, oder? Ostern ist das große, das Hochfest des christlichen Glaubens. Mhm. Ohne Ostern ist alles nichts. Mhm. Ohne Auferstehung alles nur schöne Erzählungen, Mythen, mhm, nichts wirklich. Aber gerade Ostern selbst ist eben doch auch schwer ins Leben zu bekommen. Deshalb die Eier, wir sprachen schon darüber. Mhm. Man muss sie finden, man muss es suchen. Aber wer es sucht, was findet der eigentlich? Mit den Witzen ist das ja auch so eine Sache zu Ostern. War ja früher eine Tradition, Osterlachen. Aber Vorsicht, wird mit Witzen erzählen schnell dann auch künstlich.
Mhm. Aber zum Osterwitze? Wusste ich gar nicht.
Nee, Osterlachen ist eine alte Tradition.
Häschenwitze kenne ich, aber die...
Nee, Osterlachen war früher bis ins Mittelalter sozusagen Pflicht.
Wurde dass man da die Leute zum gelacht?
Ja, damit man das Lachen über den Tod nachempfinden kann. Man lacht den Tod aus und damit das auch real wird, mussten dann die Pfarrer Witze erzählen, also ein Osterlachen provozieren. Und das wurde dann irgendwann so schlecht und derbe, dass man es dann aber wieder verboten hat.
Ach,
ja, weil sozusagen Jahr um Jahr einen neuen Osterwitz erzählen und dann muss es immer noch ein bisschen
derber sein. Also, ihre Vorgänger waren sozusagen Comedians dann am Ostersonntag.
Ja, das ist aber schon ein paar Jahrhunderte her.
Okay.
Ich habe jedenfalls für jetzt zum Suchen und Finden einen mit dabei.
Okay.
Weil ich dachte, das passt vielleicht auch zu Ihrer Frage nochmal.
Ja.
Also, der ist ganz kurz, ist einer meiner tatsächlich zu Ostern Lieblingswitz. Sucht jemand mit den Händen im Dunkel unter einer Laterne den Boden ab. Ja. Hat seinen Schlüssel verloren und sucht eben im Licht der Laterne da um den Laternenpfahl herum, ja, so tastend. Ja. Kommt jemand vorbei, fragt, ob er helfen soll. Gern. Suchen Sie zu zweit. Sagt der dazugekommen ist nach einer Weile, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Sagt der andere, nee, er sicher nicht, das war da drüben. Guckt der dazugekommen ist, verwundert und sagt, und warum suchen wir dann hier? Sagt der, ich dachte, hier ist heller.
Das ist schön. Der ist schön. Ja?
Der ist schön. Und vielleicht ist Weihnachten einfach heller, lieber Herr Wittke. Also einfacher zu suchen, oder? Das war jedenfalls einer meiner Gedanken dazu.
Schöner Gedanke. Als Witz verpackt. Sehr schön. Okay. Eigentlich hätten wir die Bibelstelle heute gleich am Beginn des Gottesdienstes vor einem anderen eigentlich vorlesen müssen, weil alles bezieht sich ja irgendwie darauf. Aber nun kommen wir jetzt endlich zur Bibelstelle, bei der ich mich immer frage, wann kommen die Ehrlich Brothers um die Ecke und verraten uns den Zaubertrick?
Heute, lieber Herr Wittke, heute wird der Trick verraten. Ich lese eine der schönsten, beliebtesten, aber auch zugegeben längsten Ostergeschichten, aufgezeichnet bei Lukas im Evangelium im 24. Kapitel. Und siehe, zwei von ihnen, also von Jesu Anhängern, Freunden, Jüngern, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch sah, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.
Da haben sie aber gerade so ein bisschen vorab ja mir zu viele Hoffnung gemacht und gesagt, so ja, jetzt gibt's die Auflösung, jetzt gibt's den Trick. Aber ich finde diese Geschichte irgendwie, da kommen bei mir noch mehr Fragen auf und Zweifel als bei der Auferstehung selbst. Mhm. Nämlich dieses, wie konnten sie ihn nicht erkennen? Also wer da mit ihnen geht und erst als das Brot brechen, warum das? Das ist irgendwie so, weiß ich, ich kann das nicht so nachvollziehen.
Spannender Punkt. Also, und ich nehme das natürlich zurück. Der Trick wird nicht verraten, weil es ja gar kein Trick ist, sondern wenn überhaupt, dann reden wir von einem Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. Das ist ja auch das, was wir beim Abendmahl dann immer sagen. Und das ist natürlich das, was für mich in dieser Geschichte zentral steht, dass da, wo sie miteinander feiern, wo sie sozusagen in diese Runde zurückgehen, wo er mit ihnen das Brot gebrochen hat, wo sie genau das wieder tun. Und das ist nun bis auf den heutigen Tag so, dann glauben wir, vertrauen wir, spüren wir, dass er mitten unter uns ist, nämlich genau in diesem Brechen, in diesem Teilen, in diesem Füreinander-Dasein, in diesem Reden auch miteinander und dann in der Rückschau, und so genau wird es da ja erzählt, dass sie in der Rückschau brannte nicht unser Herz, sozusagen im Nachhinein begreifen, naja, da haben sie ihn doch eigentlich, da hat doch dieses Wort schon gewirkt, ohne dass sie ihn da schon erkannt haben. Also ich finde, da steckt im Grunde alles ziemlich genau drin, was unseren Glauben heute ausmacht und unsere Praxis auch heute ausmacht. Deswegen ist auch aus dieser Geschichte heraus sozusagen das gemeinsame Brotbrechen, das Abendmahl, das, was wir in fast jedem Gottesdienst immer wieder miteinander feiern, genau das Hineingehen in diese Szene. Im Grunde ist das der Ursprung aller Gottesdienste in christlicher Form, wie wir sie heute feiern. Nicht erst die Auslegung miteinander auf dem Weg, das Reden miteinander, so wie wir das jetzt hier auch tun. Und dann müssten wir eigentlich miteinander auch noch so hier miteinander teilen, Brot brechen, und dann würde uns nochmal in anderer Weise in diesem Tun zum Gedächtnis die Augen geöffnet. Ich finde genau, also das ist das Geheimnis des Glaubens, aber es ist eben auch, ich glaube, man muss es ist ein offenes Geheimnis. Es ist ja nichts, wo ich jetzt sage, pst, darüber reden wir nicht, sondern es ist ja genau dieses, aber es bleibt natürlich auch ein Geheimnis, weil wie es geht oder wie Menschen das spüren, wenn sie da drin sind, dass das jetzt genau die Begegnung mit Gott ist. Das ist ja keine Technik, die ich jetzt hier machen kann, oder wie die Ehrlich Brothers, die sie immer so zitieren, wo ich mir dann auch denke, naja, haben wir jetzt eine andere Kameraeinstellung oder wie haben die das geschafft, dass sie die Frau oder den Mann da nicht zersägen, sondern irgendwie der plötzlich dann vom Unterboden wieder hochkommt. Also es ist ja wirklich, ja.
Ich komme komme so aus dem Filmgeschehen so und habe da immer so Vergleiche, und mir fällt gerade auf, und ich habe die Geschichte ja schon häufiger gehört, aber jetzt diesmal fällt mir so auf, also es gibt ja diese Stelle, wo es dann heißt, eben er bricht das Brot und so, und dann erkennen sie ihn und dann ist er weg.
Mhm. So. Ja, das ist die Stelle.
Nicht? Genau. Und im Film würde ich jetzt denken, jetzt gibt es kurz den Rückblick, an der Stelle spielt alles nochmal zurück, wird alles nochmal zurückgespult und dann wird deutlich, da ist die ganze Zeit eigentlich gar niemand mit ihnen mitgegangen. Also, dass die Geschichte mehr oder weniger eine Symbolkraft hat, und sie haben das Brot letztlich selbst gebrochen, aber eben durch ihr Reden darüber, durch den vielleicht eben tatsächlich den Geist Gottes, den Geist Jesu, dann das irgendwie erlebt. Also, dass eine Geschichte, wie man sie in einem Moment wahrgenommen hat, im Rückblick sich nochmal ganz anders auflöst.
Aber, also ich hätte es jetzt genau andersrum formuliert, glaube ich. Also im Rückblick wird deutlich, obwohl da vielleicht keiner auf ihrem Zelluloid ist, also jetzt, also wenn ihr mal Film noch so macht, ist die ganze Zeit jemand mit dabei gewesen. Also ich hätte es genau man kann ihn eben nicht sozusagen aufs Bild bannen. Also
Ja, eben, das meine ich. Man kann ihn nicht aufs Bild bannen. Im ersten Moment hatten sie das Gefühl, ja. Er ist. Also ich versuche diese Geschichte mir irgendwie greifbarer zu machen.
Das verstehe ich gut, aber ich mache Ihnen noch ein anderes Angebot. Ja. Also entweder das ist so, dass da keiner auf Zelle Leute ist, aber immer schon mit dabei, oder es ist auch so, dass sie dann mit einem zusammengegangen sind und gesprochen haben. Und das war jetzt, weil sie haben gefragt, wieso haben sie ihn dann nicht erkannt? Erkannt haben sie in dem Moment, wo sie das Brot brechen, wie sie da zu dritt sitzen, dass das genau der Moment ist, wo ihnen allen klar wird, dass Jesus unter ihnen gegenwärtig ist. Und dann verdichtet sich das so, dass das der ist, der dann aber nicht mehr zu sehen ist, weil in dem Moment, wo sie ihn fixieren wollen, ich sage jetzt mal, abschließend funktioniert es nicht.
Es hat nichts mehr mit dem Körperlichen zu tun. Sondern mit dem, mit dem Erleben, mit dem Geistigen, mit dem Geistlichen.
Was aber doch sehr, sehr handfest ist. Das ist nämlich das Tolle an der Geschichte. Also die essen da miteinander, die trinken da miteinander. Und dann ist da ja auch, also, ich meine, das ist, glaube ich, für viele Menschen eines der wichtigsten Abendlieder. Nicht, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Das ist ja sozusagen die Stelle, wo der Text im Ursprung verstanden hat. Also dieser Trost der Begleitung und des Dabeiseins, gerade auch in den traurigen Geschichten, die sie bis dahin erzählt haben, da ist er ja auch mitten dabei. Man sieht es nur erst hinterher. Das ist ja, glaube ich, auch das, was unser Leben wiederum ausmacht. Wir sehen gerade das, dass er in diesen traurigen Geschichten mit dabei ist und dass er auch da, ich sage jetzt mal, der Herr über die Geschichte ist, das sehen wir oft erst hinterher, weil mittendrin werden die Augen, wie heißt es so schön, am Anfang gehalten. Und am Ende sagen sie dann, na, unsere Augen wurden gehalten und dann fällt das ab und dann spüren sie, brannte nicht unser Herz. Ich finde, es ist eine so, der Ursprung der Gottesdienste, des Miteinanders, aber auch dieser Teilgemeinschaft, sage ich mal, die eine Gemeinschaft im Seufzen und dann auch im Hoffnung fassen und im Feiern ist. Und das immer und immer wieder. Und ganz gegenwärtig ist Jesus dabei.
Es ist doch wirklich richtig klasse, dass wir Ostern feiern können. Ostern im Frieden. Denn gerade in dieser Zeit wird uns doch immer wieder deutlich vor Augen geführt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben das Glück, dass wir doch für andere beten können und nicht jedes Mal erst einmal für uns erstmal selbst beten müssen, dass wir heute Abend genug zu essen haben, dass unseren Kindern draußen auf der Straße im Krieg nichts passieren möge, dass wir diese Nacht vom Drohnen- und Bombenhagel verschont bleiben mögen, dass mein Lieblingsmensch bitte, bitte wieder gesund von der Front nach Hause kommt. Wir können eine Fürbitte für andere beten.
Gott, wir danken dir für das Fest der Auferstehung, für Hoffnung und Vertrauen, für Wissen und Glauben. Du bist da und du lässt den Tod nicht das letzte Wort haben. Wir bitten dich um Frieden, all überall, in unserer Stadt, in unserem Land, auf dem ganzen Erdkreis. Wir bitten dich um Segen und Frieden für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen in Israel, im Libanon, in Gaza. Wir bitten dich um Segen und Freiheit für die Menschen im Iran, im Sudan und in Äthiopien. Wir bitten dich um Segen und Frieden auf den Kontinenten und mit der Schöpfung, deine Schöpfung, unsere Schöpfung. Gott, dass du unter uns bist, an diesem Festtag, in diesen Tagen, in unseren Gesprächen, unter unseren Ängsten auch, dass du in uns Hoffnung entfachst und eine Hand, die ausgestreckt ist. Das bitten wir und dass du Menschen zusammenführst und Würde teilst, das bitten wir und danken dir für Liebe und Glaube und Hoffnung in dieser Welt.
Amen. Klar, auch Ostern ist wie Weihnachten ein Familienfest. Ich finde es super, aber bei Familienfeiern kann auch schnell mal Unfrieden entstehen. Ich hoffe, dass Sie davon verschont bleiben und vielleicht eher mal zur Seite sich stellen können und mit einem entspannten Blick genießen können, wer da jetzt gerade bei Ihnen und mit Ihnen zusammen ist und gemeinsam frühstückt oder nachher einen Osterspaziergang machen wird. Ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt, hier mal eine Stunde ohne Schoko-Ostereier auszukommen. Mhm. Aber der Tag ist ja zum Glück noch lang. Mhm. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsgeschmacksrichtung bei Schoko-Ostereiern?
Ja, ich bin ein Marzipan-Freund.
Ah,
ja. Und die Nummer mit Krokant oder Nuss mag ich auch sehr. Und die mit Sahne in der Schokolade und die dunklen. Und was fragen Sie sowas auf? Fast alle. Aber das ist keine Lieblingssorte. Ich weiß
schon. Nein, okay. Bei Marzipan kann ich mitgehen, bei den anderen geht so. Meine Kinder haben mir mal so, so Knister-Ostereier so gezeigt. Ja, die dann so, wenn man die isst, dann so ein bisschen anfangen zu knistern.
Ja.
Das fand ich auch ganz spannend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Ostermontag.
Das wünsche ich Ihnen auch und eine frohe, gesegnete Osterwoche.